Deutschlandfunk, Andruck.
Guten Abend, im Studio Katrin Stövesand. Ich begrüße Sie zu unserem Magazin über politische Literatur.
Seit etwa 1 Uhr heute Nacht rattern die Pressluftbohrer und bohren einen Graben quer durch die Ebertstraße hier am Brandenburger Tor.
Am 13. August 1961, also vor 63 Jahren, wurde die innerdeutsche Grenze zum Fakt aus Beton und Stacheldraht. Wir nehmen den Jahrestag des Mauerbaus zum Anlass, Ihnen Bücher über die deutsche Teilung und die deutsch-deutsche Geschichte seither vorzustellen. Ein Sammelband erzählt von den deutschen Opfern des Eisernen Vorhangs, zum Beispiel, dass bei der großen Fluchtbewegung kurz vor dem Mauerfall noch Menschen in der Donau ertranken. Die Publizistin Ines Geipel veröffentlicht in dieser Woche ein neues Buch. Es entlarvt die Erzählungen, die sowohl ein deutsch-deutsches Zusammenwachsen behindern, als auch eine Bewältigung des Diktaturtraumas. Und das neue Buch von Grit Poppe und Niklas Poppe beleuchtet ein dunkles Kapitel ostdeutscher Nachkriegsgeschichte. Jugendliche, die der sowjetische Geheimdienst verhaftete und verschleppte. Und zum Schluss der Sendung stellen wir Ihnen erstmals veröffentlichte Texte von Hannah Arendt über Palästina vor.
Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
15. Juni 1961, 2 Monate vor dem Mauerbau, dementiert der DDR-Staatsratsvorsitzende Walter Ulbricht eben diese Pläne. Die innerdeutsche Grenze hat in den folgenden Jahrzehnten zahlreiche Menschenleben gefordert. Der Sammelband »Die Todesopfer des DDR-Grenzregimes« würdigt sie in vielen persönlichen Geschichten. Einer der Herausgeber, Jochen Staat, hat dieses Projekt jetzt erweitert. Der Band »Die deutschen Todesopfer des Eisernen Vorhangs 1948 bis 1989« berichtet von denen, die an den übrigen Grenzen des Ostblocks zu Tode kamen. Ein weiterer Beitrag zum Teilungsgedächtnis also, meint mein Kollege Markus Heumann. Seine Besprechung beginnt mit einer Fluchtgeschichte, die gut ausging.
Wir sind bei einem Dorf über die Grenze durch 2 Maisfelder gelaufen, rein in ein kleines Wäldchen, haben uns da vorsichtig durchgetastet und kamen an einen Stacheldrahtzaun. Da sind wir alle Mann rüber über diesen Stacheldrahtzaun und waren dann in den Weinbergen in Österreich.
Das glückliche Ende einer Flucht aus der DDR über die ungarische Grenze am 23. August 1989. Erst 2 Tage zuvor war mit dem Vogtländer Kurt Werner Schulz zum letzten Mal ein Flüchtling von ungarischen Grenztruppen erschossen worden. Das vorliegende Handbuch liefert nun erstmals einen fast vollständigen Gesamtüberblick über die deutschen Todesopfer am Eisernen Vorhang seit 1948, mit Ausnahme der innerdeutschen Grenze, deren Opfer bereits mit einer ganz ähnlich aufgebauten Studie gewürdigt wurden. Beide sind als biografische Handbücher angelegt, die das Schicksal jedes einzelnen Todesopfers separat darstellen. Die Gliederung folgt dabei nicht dem Alphabet, sondern einer chronologischen Zeitleiste. Allerdings fand das Team vom Forschungsverbund SED-Staat an der FU Berlin für seine Recherchen zum Eisernen Vorhang gänzlich andere Voraussetzungen vor, die eine intensive Zusammenarbeit mit osteuropäischen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen implizierte.
Denn es ist ja so, dass in den Staaten auf sehr unterschiedliche Weise die Aufarbeitung der kommunistischen Vergangenheit stattfindet.
So Jochen Staat, Herausgeber der Studie.
Also wir haben sehr gute Quellenlagen in Tschechien und der Slowakei. Auch in Ungarn, die Kollegen hatten gute Zugriffe auf Quellen in dortigen Archiven. In Rumänien ist es ganz schwierig nach wie vor und auch in Bulgarien gab es etliche Schwierigkeiten.
Gerade zu Beginn des Kalten Krieges waren Todesopfer am noch löchrigen Eisernen Vorhang meist keinen gescheiterten Fluchtversuchen geschuldet. Zum Beispiel an der bayerisch-tschechoslowakischen Grenze, wo die Opfer durchweg Deutsche waren, die in der damaligen amerikanischen Besatzungszone lebten.
Es waren viele Leute ausgewiesen worden, vertrieben worden aus dem Grenzgebiet. Und diese Leute sind zum Teil über die Grenze zurück, aus unterschiedlichen Gründen. Es gab Schmuggler, es gab aber auch Leute, die wollten ihr Vieh holen, was man ihnen weggenommen hat. Und es gab Leute, die einfach auf der anderen Seite Früchte gesammelt haben, Beeren gesammelt haben. In all diesen Konstellationen kam es zur Schusswaffenanwendung durch tschechoslowakische Grenzsoldaten und zu Todesfällen. Die Wahrnehmung der Grenze als so gefährlich setzt eigentlich erst Anfang der 50er Jahre ein.
Waren bis zum Mauerbau 1961 Fluchtversuche über die innerdeutsche Grenze oder die offenen Berliner Sektorengrenzen typisch gewesen, so wählten seitdem immer mehr DDR-Bürger die sozialistischen Bruderländer als Fluchtroute. Im Juli 1963 starb der erste von ihnen beim Versuch, den mit 5000 Volt geladenen Grenzzaun der CSSR nach Bayern zu überwinden. Der ab den 60er Jahren anschwellende Strom von DDR-Touristen in die Ostblockstaaten mit deren Außengrenzen etwa nach Griechenland oder Österreich stellte die DDR-Führung vor neue Probleme.
Die MFS-Operativgruppen vor Ort und die zuständigen zentralen MFS-Diensteinheiten in Ost-Berlin konnten die Überwachung zehntausender Touristen nicht bewältigen. Die Fluchtverhinderung am Eisernen Vorhang erfolgte durch die Sicherheitskräfte der befreundeten sozialistischen Staaten. Zwischen 1971 und 1989 wurden etwa 25.000 DDR-Bürger bei Fluchtversuchen über andere Ostblockstaaten festgenommen.
Kam es zu DDR-Todesopfern an deren Grenzen, war das darauf folgende bürokratische Prozedere genau geregelt und für die Hinterbliebenen oft entwürdigend, wie das Handbuch anhand vieler Fälle belegt. Von den DDR-Botschaften des jeweiligen Staates verlief die Informationskette über Außenministerium, Generalstaatsanwalt und Staatssicherheit zu den kommunalen Verwaltungen.
Wohlgemerkt, in der Regel ohne Angaben des Todesortes und der Todesursache. Und die Familien hatten große Schwierigkeiten herauszufinden, was eigentlich mit ihren Verwandten passiert ist und wo sie überhaupt beerdigt sind. Denn etliche Todesopfer wurden, nachdem sie erschossen waren, im Grenzgebiet sofort verscharrt.
Im Falle, dass die Angehörigen alle bürokratischen Hürden einer Rücküberführung des Toten zur Bestattung in der Heimat meisterten, galt sowohl bei der Beisetzung wie auch in den Traueranzeigen ein Verbot, die Todesumstände zu erwähnen. Der Hinweis auf ein tragisches Ereignis bildete die Grenze des Sagbaren.
Nach der Konsultation mit der CSSR wurde die Vereinbarung getroffen, zeitweilig den pass- und visafreien Verkehr zwischen DDR und CSSR für die Bürger der DDR mit sofortiger Wirkung auszusetzen.
Die aktuelle Kamera-Nachrichtensendung des DDR-Fernsehens am 3. Oktober 1989. Der Sommer des Jahres mit Tausenden von Botschaftsflüchtlingen in Prag, Budapest und Warschau und die ungarische Grenzöffnung nach Österreich am 10. September lässt die SED ebenso verzweifelte wie sinnlose Maßnahmen ergreifen.
Die Reisen zum Beispiel nach Ungarn funktionierten nicht mehr, weil die Dokumente nicht mehr ausgestellt wurden. Deswegen haben etliche DDR-Bürger versucht, durch die Donau zu schwimmen, um nach Ungarn zu gelangen. Dabei gibt es tragische Todesfälle, dass zum Beispiel eine Frau mit ihren beiden Söhnen versucht hat, durch die Donau zu schwimmen. Sie ist ertrunken. In Weißensee lagen bereits die genehmigten Ausreisepapiere, die sie aber nicht kannte. Das letzte Todesopfer, wo wir das genaue Datum wissen, war am 27. Oktober 1989 Frank Müller, der versuchte, durch die Oder zu schwimmen.
Eine Gesamtzahl der deutschen Todesopfer am Eisernen Vorhang zu nennen, hänge von ihrer Definition ab, betont Jochen Staat. Das Handbuch registriert 98 Fälle sowie rund 40 Verdachtsfälle, deren Recherche wegen Corona und dem Ausbleiben weiterer Fördermittel nicht beendet werden konnte.
Es muss dem kritischen Leser überlassen werden, selbst zu urteilen und zu sagen, wenn jemand beispielsweise nach der Festnahme Suizid begeht, ist das jemand, der als Opfer des Eisernen Vorhangs zu bewerten ist oder ist es eben nicht der Fall?
Eine überraschende Nebenerkenntnis, die die Studie durch den Kontakt mit osteuropäischen Forschern und deren Recherchen lieferte: Am Eisernen Vorhang starben mehr Grenzsoldaten als Flüchtlinge, zum Beispiel durch ungeräumte Minen. Ein Faktum, das die Absurdität dieses Schandmals des Kalten Krieges einmal mehr unterstreicht.
Markus Heumann war das über die deutschen Todesopfer des Eisernen Vorhangs 1948 bis 1989, ein biografisches Handbuch. Herausgegeben von Jochen Staat, Band 31 der Studien des Forschungsverbundes SED-Staat an der Freien Universität Berlin, im Mitteldeutschen Verlag erschienen, 504 Seiten, 38 Euro. Es ist ein bisschen so wie mit 9/11, nur positiv besetzt. Jede und jeder von uns, die den Mauerfall bewusst miterlebt haben, weiß, wo er oder sie an diesem Abend war, was man gedacht hat, was man in den folgenden Tagen getan oder gesehen hat. Die Freude oder gar die Euphorie dieser Tage Ende 1989, sie ist nicht nur verflogen, sondern es scheint dem vereinten Deutschland zunehmend schwer zu fallen, diesen Glücksfall nach wie vor als solchen zu betrachten. Die Transformationszeit mit all ihren nicht wegzuredenden Leiterfahrungen und Entbehrungen scheint mittlerweile alles zu überlagern. Dabei ist auch das alles nun Vergangenheit, will aber als gefühlte Teilung nicht verschwinden. Wie all diesen Zorn nach all der Freude erklären? Wie zu einer neuen Erzählung finden? Diesen und anderen Fragen widmet sich Ines Geipel, Schriftstellerin, Publizistin, ehemalige Leichtathletin in der DDR, in ihrem neuen Buch Fabelland. Wir haben vor ein paar Tagen darüber gesprochen. Frau Geipel, Fabelland, der Titel Ihres Buches, deutet auf die Legenden und Fabeln hin, die über das Wesen Ostdeutschlands, über seinen Leidensweg und seine Vergangenheit entstanden sind. Können Sie eine oder zwei dieser Fabeln benennen, um es konkreter zu machen?
Zunächst, ich würde denken, es gibt so drei Komplexe, mit denen wir in den letzten Jahren sehr offensiv auch diskutiert haben. Das ist einmal diese Wucht der Doppeldiktatur, die Wucht der Transformation. Und mein Buch ist jetzt sozusagen die Idee gewesen, sich mit der Wucht der Legenden zu befassen, weil das ist in den letzten Jahren auch in verschiedenen Studien immer wieder deutlich geworden, dass das nicht unwesentlich ist. Also wenn man sich überlegt, was konstruieren wir uns eigentlich? Mhm. Und es gibt eine Kernfabel, die tatsächlich schon im Moment der Revolution 89 öffentlich wird und die sich so ein bisschen aufbaut über die Zeit. Und das ist diese Legende vom abgehängten, übernommenen, kolonisierten Osten. Und da habe ich mir verschiedene Elemente angeschaut, zum Beispiel die Regelung der offenen Vermögensfragen, natürlich die Treuhandgeschichte, nochmal Bischofferode. Und ich würde schon denken, das setzt sich sehr kontinuierlich zusammen. Und meine These des Buches ist, bitte eine Neuerzählung.
Ja, eben, Sie versuchen nachzuzeichnen, wie sich die damals, also 89, positive Stimmung im Land gedreht hat. Und Sie haben es gesagt, thematisieren unter anderem die Proteste in Bischofferode wegen der damals drohenden Schließung des Kaliwerks 1993. Sie schreiben, dass damals die Wut begann, geschürt und instrumentalisiert wurde, die ja auch heute Teil der Spaltung ist. Wir haben in dieser Sendung ja auch das Buch von Christian Rau besprochen, Hungern für Bischofferode, das Sie an mehreren Stellen zitieren. Sie beschreiben das Ereignis als aufgeladen, nennen einige Trittbrettfahrer und Nutznießer dieser Wut. Was wurde damals bei diesen Protesten Ihrer Ansicht nach übersehen oder versäumt?
Na, zunächst, der Protest soll überhaupt nicht in Abrede gestellt werden. Also wir verkürzen ja auch in den Debatten sehr schnell. Und ich bleibe dabei, die Not war eine Not und der Streik war ein Streik und absolut notwendig und berechtigt. Nur, das ist ja das Buch von Christian Rau und das ist auch sein Verdienst, dass er sagt, es ist eben nicht der böse Westen gewesen, ja, sondern es sind hier sehr viele verschiedene Interessenten dazugekommen und er nennt es an einigen Stellen, dass es maßgeblich ein linksextremes Milieu aus dem Westen gewesen ist, das dort ein ganzes Stück weit gesteuert hat. Und all diese Elemente, auch in den anderen Teillegenden, habe ich mir genauer angeschaut und war ja selbst auch überrascht, ja, dass sich die Erzählung dann nochmal doch sehr anders zusammensetzt.
Sie schreiben über einen Satz von Heiner Müller von 1990, der bezog sich wohl auf die Wiedervereinigung, von einer Knechtschaft in die nächste nannte er das. Und dieser Satz, sagen Sie, fand damals viel Zuspruch und hielt sich wohl auch über die Zeit. Wann und wo begegnet Ihnen dieser Satz oder dieses Bild?
Naja, das Bild ist schon das Kernbild im Grunde auch oder der Versuch der Abgrenzung gegenüber dem Westen. Und das setzt sich, ich schreibe von einem Chor, von einem vielstimmigen Chor. Es kommen sozusagen in das Debattenfeld immer neue Protagonisten. Und das ist ja zu klären, ja. Was ist sozusagen dieses Prinzip der Verleugnung? Also was ist uns so schwer gefallen? Und da versuche ich ein paar Überlegungen. Und eine davon ist, dass wir mit dieser abgehängten Saga oder dieser eindeutigen Opfererzählung im Hinblick auf den Osten und dem notorischen Schuldwesten praktisch uns ein Konstrukt geleistet haben, das uns gesellschaftlich auch ein Stück weit in Bann gehalten hat und aber auch eine Funktion hatte, ja, hatte und hat. Und ich glaube, allein auf die Wucht der Transformation zu gehen, wird uns in diesem deutsch-deutschen Streit nicht helfen. Da gehören in meinen Augen im Hinblick auf den Osten zwei Punkte dazu. Das ist nach wie vor die nicht aufgearbeitete Geschichte Nationalsozialismus. Und zweitens die nicht therapeutisierte Gesellschaft. Man muss es ja nicht immer mit einem Vorwurf machen, sondern wir sind einfach eine Nachholbewegung und es geht darum, Dinge nach wie vor kenntlich zu machen, zu analysieren, damit wir aus den politischen Entzündlichkeiten herauskommen.
Ja, diese NS-Vergangenheit, Sie haben einen sehr prägnanten Begriff im Buch gewählt. Die vereinte Berliner Erinnerungspolitik, die ja eben doch letztlich gespalten war. Nun ist auch in Westdeutschland ja immer wieder ein Schlussstrich gefordert worden unter das NS-Erbe, sind Opfer marginalisiert oder ausgeblendet worden. Zwangsarbeit etwa wurde erst nach Jahrzehnten breit thematisiert. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, war es dieses verordnete Schweigen, das für Sie auf lange Sicht den Unterschied macht, richtig?
Der Unterschied ist diese instrumentelle Gedächtnispolitik des Ostens und das hat natürlich im Kern mit dem roten Antifaschismus zu tun. Es gab dieses eine Opfer, das war der deutsche Kommunist und das sind immer noch spürbar im Osten sehr heiß diskutierte Themen. Ich hatte gerade mit einem Kollegen, einem Schriftstellerkollegen, eine Diskussion, der sagte dann, ja, aber wir hatten ja 1958 bereits einen Film über Auschwitz. Ja, wir hatten einen Film. Ja, also diese Leistung bei aller Verzögerung, aller Umkämpftheit, aller Verspätung, allen Debatten, aber zu sagen, wir machen diese integrierte Aufarbeitung, ja, und das war ja spät genug. Im Grunde ist das in der westdeutschen Gesellschaft ja erst in den 80er Jahren bis hin über den Mauerfall hinaus möglich geworden. Und das, glaube ich, müssen wir weiter umkämpfen und beharrlich an diesen Themen dranbleiben. Denn wir sehen die Leerstellen ja nur umso mehr.
Sie thematisieren ja auch die Geschichte Ihrer Mutter in Bezug auf die NS-Vergangenheit. Und wenn man jetzt allgemein über transgenerationale Traumata schreibt, dient das ja dem besseren Verstehen, was immer sinnvoll ist. Gleichzeitig bietet dieses Motiv, ja, dass sich solche Dinge eben erklären lassen mit, das kommt daher, weil in der zweiten Generation vor mir war Folgendes. Das erleichtert ja auch so ein bisschen oder gibt die Möglichkeit, Verantwortung eben nicht zu übernehmen. Wie begegnet man denn jetzt dem Phänomen der Doppeldiktatur, wenn man gleichzeitig rücksichtsvoll, aber auch zukunftsweisend sein will?
Zentrale Frage, würde ich denken. Das ist der Konflikt. Ja? Also Dinge auch im Historischen zu benennen, gegen diese Derealisierung von Vergangenheit wirklich anzusprechen, anzuschreiben, immer wieder und immer neu. Und gleichzeitig zu sagen, ja, die Hand bleibt geöffnet. Wir versuchen praktisch im Raum miteinander zu bleiben, so schwer der Konflikt ist. Ja, also das ist ein ziemliches Spagat. Ich bekomme das gerade sehr mit, auch gerade in den Familien. Ost wie West, das war mein Klischee mit dem Buch davor, Umkämpfte Zone, dass ich dachte, okay, im Westen ist das alles gemacht. Und in den Veranstaltungen habe ich sehr wohl verstanden, Familien sind schwer umkämpfte Zonen. Und
allerdings,
das ist noch lange nicht, ja, an dem Punkt. Aber es ist unser Stoff, das ist unser Bindstoff. Und gleichzeitig geht es natürlich um eine Neukonturierung, weil es ist eine Doppelhelix des Gedächtnisses, die wir uns anschauen müssen. Das ist ein unglaublicher Spagat, das wissen wir alle miteinander. Und nun wird gewählt und dann sind wir schon wieder in einem neuen Feld.
Sie schreiben über die Phrasen der AfD, so etwas wie männlich werden, politische Korrektheit beenden und ähnliches. Und da gibt es eine schöne Stelle, Zitat, die sich als neu verstehenden Systembrüchler produzierten Sätze dieser Couleur wie Mettbrötchen. Hat mir sehr gut gefallen, dieses Bild. Und Sie kritisieren an der Stelle auch das neue ostdeutsche Selbstbewusstsein, das von der AfD, aber auch von anderen gefordert wird. Dieses Selbstbewusstsein, das könnte ja eine gute Sache sein, wenn das nicht oder wenn das als Gegenentwurf sozusagen zu diesem Opfergestus angelegt wäre, oder?
Na klar, warum nicht? Ja, ostdeutsche Identität. Nur gerade, wenn man sich die Wahl oder das Wahlgeschäft im Osten im Moment anschaut, dann geht das sehr über Heimat, dann geht das sehr über Frieden. Das sind so Schluckwörter, wo ja wie Kaugummi alles gemeint sein kann. Wir müssen schon konkret bleiben. Welcher Frieden für wen? Welche Heimat? Und dieser Konservatismus gepaart mit einem scharfen Zacken Rechtsextremismus, also das kann nicht die Lösung sein.
Ein bisschen gestutzt habe ich. Sie kritisieren ja auch das Buch von Thomas Oberender, Empowerment Ost. Das habe ich zum Beispiel ganz anders gelesen, also wirklich als Ermutigung und gar nicht so feindselig, wie Sie das offenbar aufgefasst haben.
Na gut, das sind schon sehr deutliche Sätze, die ich ja auch benenne. Mhm. Und ich biete ja mit dem Buch auch an, dass man sich darum streiten kann. Wunderbar, ja.
Die Opfer der SED-Diktatur, schreiben Sie, sind zerstritten. Einige erzählen das Gegenteil von dem, was sie vor 30 Jahren wussten. Das mussten sie im vergangenen Jahr schmerzhaft erfahren, als man versuchte, sie zu diskreditieren, als ihr Anteil an der Aufklärung zum DDR-Doping infrage gestellt wurde. Persönlich haben Sie sicherlich Ihre Strategien, damit umzugehen. Sie erkennen ja auch und benennen diese Muster. Aber wie gelingt es Ihnen zum Beispiel eben mit diesem Buch jetzt wieder in die Konfrontation zu gehen oder die zu wagen?
Ich habe über Jahre Themen angeboten. Ich wusste, die sind umkämpft. Es ging mir darum, sowohl in der Literaturgeschichte des Ostens die weggedrängten, verbotenen Autorinnen und Autoren ins Licht zu rücken. Genauso war es meine Arbeit im Hinblick auf den Sport, im Hinblick auf die Opfer. Das sind Sachthemen. Wenn man jetzt sozusagen in der Biografie diskreditiert wird, weiß ich, man will nicht zur Sache sprechen. Mhm. Und insofern biete ich ein Buch zur Sache an und hoffe, dass wir gemeinsam bei der Sache bleiben.
Den Einstieg haben Sie aber doch sehr persönlich gewählt. Also diesen Moment des Glücks, der sich ja über das ganze wiedervereinte Land erstmal legte, der sich ja für Sie nicht so gekippt hat, wie für die ostdeutschen Mitbürgerinnen und Mitbürger, über die wir jetzt gesprochen haben. Warum haben Sie dann trotzdem diesen sehr persönlichen Einstieg über Ihren Neuanfang in Darmstadt und so weiter gewählt?
Weil es der zentrale Augenblick auch im Leben ist und der geht nicht weg, der wird eher stärker, dass wir dieses historische Wunder erleben konnten. Und das ist ja auch die Perspektive, dass ich sage, Mann, oh Mann, wir wollten zur Welt gehören, wir wollten frei sein, wir wollten eine Diktatur loswerden. Und daran zu erinnern und an diese Freude auch zu erinnern, es ist danach vieles gekommen, vieles, was wir uns vielleicht anders vorgestellt haben. Und ich würde auch denken, vielleicht gehört in diesen Prozess auch anzuerkennen, dass wir vieles 89 noch nicht wussten. Wir wussten nicht um ja die Schwere auch der Traumatisierung der Ostgesellschaften. Das gilt ja für ganz Osteuropa. Und insofern würde ich dabei bleiben. Mhm. Ich plädiere für die Neuerzählung, ich plädiere für die Beharrlichkeit und eben auch für die Freude am Streit.
In ein paar Wochen sind die Landtagswahlen zunächst in Sachsen und Thüringen, schließlich in Brandenburg. Sie machen bei einer Veranstaltungsreihe mit, organisiert vom Schriftstellerverband PEN unter dem heiklen Titel »Das wird man ja wohl noch sagen dürfen«. Es geht also um vermeintliche Einschränkungen der Meinungsfreiheit. Ziel ist es natürlich dabei, miteinander ins Gespräch zu kommen. Was können solche Begegnungen tatsächlich leisten, Ihrer Ansicht nach?
Na, ich hoffe nicht allein Aktivismus, ja, sondern es ist bei aller Versperrtheit der Versuch. Ich werde in Plauen sein. Plauen ist die Stadt der Revolution. Also praktisch dort war der große Anfang. Das berührt mich immer, wenn ich in Plauen bin, diese schönen Fotos auf dieser zentralen Straße. Und ich weiß, ich war im Dezember letzten Jahres in Plauen, dass sehr engagierte Leute, die viel Integrationsarbeit gemacht haben, also im Hinblick auf Ukraine, auf Syrer, heute auf gepackten Koffern sitzen, die eine Vorstellung hatten von einer bunten Gesellschaft, dass Lesben und Schwule sich überlegen, nach Berlin zu gehen und eben von Plauen wegzugehen. Und das sind ja alles doch Situationen oder Tatsachen, in denen wir uns nicht einrichten können.
Ines Geipel war das und wir sprachen über ihr Buch Fabelland. Der Osten, der Westen, der Zorn und das Glück. Es erscheint diese Woche im S. Fischer Verlag, füllt 310 Seiten und kostet 26 Euro. Das Gespräch war, wie gesagt, aufgezeichnet. Die Veranstaltung in Plauen ist also schon gelaufen. Die sowjetischen Militärtribunale in Deutschland waren nicht zimperlich. Nach 1945 haben sie nicht nur Nazis zur Rechenschaft gezogen, sie waren offenbar auch recht grob in der Auslegung. Rund 70.000 Menschen in der sowjetischen Besatzungszone und in der DDR sollen nach Schätzungen zu Unrecht verurteilt worden sein, die meisten davon Zivilisten. Ohne rechtmäßiges Verfahren verschwanden sie in Speziallagern der Sowjetunion. Mehrere Tausend wurden aber auch zum Tode verurteilt. Unter all diesen Justizopfern waren auch junge Menschen, Jugendliche und junge Erwachsene. Diesen haben Grit und Niklas Poppe jetzt ein Buch gewidmet. Verschleppt, verbannt, verschwunden. Deutsche Kriegsjugend in Stalins Lagern und Gefängnissen. Darin werden exemplarische Schicksale geschildert, die das Unrecht besonders deutlich machen. Isabel van Rich-Lautenschläger mit den Einzelheiten.
Am 4. Mai 1948 klingelten sowjetische Offiziere bei Bodo Platt zu Hause in Görlitz. Er solle kurz zur Passkontrolle mitkommen. Tatsächlich brachten sie den 17-Jährigen in die Kommandantur nach Gera und verhörten ihn 2 Wochen lang, Nacht für Nacht. Warum, wusste er nicht.
Er war ein Gefangener, konnte sich nicht mehr frei bewegen, niemanden besuchen, seine Mutter und seine Schwester nicht sehen. In diesem Kellerloch gab es nichts, womit er sich beschäftigen, niemanden, mit dem er reden konnte. Nur die Sowjets in ihren Uniformen, die ihm Fragen stellten, ihn als Spion und Faschisten beschimpften. Was sollte er denn gestehen? Die 2 Briefe?
Bodo Platt war 1945 mit seiner Familie vor der Roten Armee aus dem schlesischen Liegnitz nach Görlitz geflohen. Der Vater verschwand kurz danach spurlos in einem sowjetischen Speziallager. Ein alter Bekannter aus Liegnitz, Dieter Teschner, tauchte auf und bat den Jungen, 2 Briefe zu verwahren. Das sowjetische Militärtribunal SMT verurteilte Bodo Platt wegen Spionage und seiner früheren Mitgliedschaft beim NS-Jungvolk zu 20 Jahren Haft. Viele weitere, deren Namen sich in Teschners Notizbuch befanden, landeten wie Bodo Platt als Gruppe Teschner im Gefängnis.
Ich fand es auch ziemlich beeindruckend, wie seine Geschichte verlaufen ist,
sagt die Buchautorin Grit Poppe. Gemeinsam mit dem Historiker Niklas Poppe hat sie lange Interviews mit den einst jung Verurteilten ausgewertet. Der Regisseur Dirk Jungnickel hatte sie 2008 im Auftrag des Vereins Gedenk- und Begegnungsstätte ehemaliges KGB-Gefängnis Potsdam geführt, einem zentralen Untersuchungsgefängnis der sowjetischen Militärspionageabwehr. Die Autoren konnten mit einigen Betroffenen noch selbst sprechen, darunter auch Bodo Platt. Er berichtete von den Lagern, die er bis Januar 1956, also mehr als 7 Jahre lang, durchlaufen musste.
Der war ja erst in der Leistikowstraße in Potsdam, dann in Sachsenhausen, wurde dort krank und seine Kumpels quasi, die sind dann schon verschleppt worden nach Vorkuta oder in andere sowjetische Lager. Auch ihn haben sie dann noch in die Sowjetunion verschleppt und der war dort jahrelang und der war wirklich noch sehr jung.
Dass der sowjetische Geheimdienst NS-Belastete, aber auch politisch Unliebsame nach 1945 in der sowjetischen Besatzungszone festnahm, in Speziallagern und im weit entfernten Gulag einsperrte, ist bekannt. Dass gezielt auch junge Menschen ab dem Alter von 12 Jahren inhaftiert wurden, ist dagegen kaum bekannt. In ihrem Buch »Verschleppt, verbannt, verschwunden« dokumentieren Grit und Niklas Poppe das Schicksal von 17 Menschen. Sie wurden im Alter zwischen 15 und 22 Jahren aus unterschiedlichen Gründen verhaftet. Niklas Poppe.
Es ist ein Unterschied, ob diejenigen jetzt anfangen zu studieren und sich dann in studentischen Netzwerken letztlich schon engagieren politisch oder aber halt noch 2, 3 Jahre jünger sind und Schüler. Also da merkt man schon, Jugend ist nicht gleich Jugend. Der Widerstand ist oftmals eher im studentischen Milieu angesiedelt. Jugendliche gelten dann relativ schnell eher als vermeintliche Werwölfe.
Also als Mitglied der NS-Untergrundorganisation. Das Buch widmet jedem Betroffenen eine fotografisch illustrierte Erzählung. So berichtet es über junge Frauen, die aus nichtigen Anlässen festgenommen wurden. Eine von ihnen hatte zufällig einen Mann aus der amerikanischen Besatzungszone kennengelernt. Eine andere besaß provisorische Papiere aus dem britischen Sektor. Ein anderes Kapitel erzählt von 4 Schülern eines Potsdamer Gymnasiums. Sie hatten sich geweigert, Russisch zu lernen. Während das Militärtribunal die meisten Verhafteten mit 15 bis 25 Jahren Lagerhaft bestrafte, lautete das Urteil für die 4 Schüler Tod durch Erschießen. Von ihnen erfuhr Grit Poppe 1997 in einer Ausstellung.
Von diesen 4 Schülern, die also von den Sowjets abgeholt wurden, hat nur einer überlebt, nämlich der Hermann Schlüter, weil er eben erst 15 war, also noch recht jung. Und die anderen 3 sind halt erschossen worden und das hat mich erstmal total schockiert. Also, dass man das noch nicht mal wusste 1997. Das sind Geschichten, die so heftig sind, die müssen einfach erzählt werden.
Die Autoren rücken nah an die jungen Menschen heran. Diese berichten nicht nur von der unmenschlichen Haft, sie schildern, warum sie in NS-Jugendorganisationen tätig waren, wie sie Bombardierung und Flucht, den Neuanfang und politischen Druck in der sowjetischen Besatzungszone erlebt haben.
Hauptakteure sind jetzt einerseits natürlich diejenigen, die vorher massives Leid erfahren haben durch Deutsche, in dem Fall Sowjets, und sind gleichzeitig aber natürlich Hauptakteure des stalinistischen Unterdrückungsapparates. Und zugleich ist auf der anderen Seite die Kriegsgeneration selber schon in jungen Jahren aktiv überzeugt vom Nationalsozialismus oder teilweise viel zu jung, um sich über politische Gedanken gemacht haben zu können und die treffen jetzt wiederum aufeinander.
Die Einleitung liefert ausführlich historischen Hintergrund. Wie viele Menschen in den Spezial- und Arbeitslagern umkamen und wo sie beerdigt wurden, ist, bis auf Ausnahmen wie die knapp 1000 in Moskau hingerichteten Deutschen, bis heute nicht bekannt und in russischen Archiven derzeit nicht recherchierbar. Umso wichtiger sind diese Berichte. Hermann Schlüter, der jüngste der vier Potsdamer Schüler, durfte im Sommer 1948, nach mehr als 2 Jahren, erstmals nach Hause schreiben. Einige Monate nach dem Todesurteil war er zu 20 Jahren Haft begnadigt worden. 1950 wurde er als einer von wenigen amnestiert.
5 lange Jahre musste er in Gefangenschaft verbringen. Doch er kam lebend zurück.
Isabel Fanrich Lautenschläger besprach das Buch von Grit Poppe und Niklas Poppe, Verschleppt, verbannt, verschwunden. Deutsche Kriegsjugend in Stalins Lagern und Gefängnissen. Es erscheint im Laufe des Monats im Mitteldeutschen Verlag. Wir durften es wegen des Themenschwerpunkts schon jetzt vorstellen. Es hat einen Umfang von 400 Seiten und kostet 28 Euro. Kann das sein? Gibt es noch unveröffentlichte Texte von Hannah Arendt? Ja, zumindest in den vergangenen Jahrzehnten unveröffentlicht. Die Neuedition ihrer Werke im Piper Verlag präsentiert einen Band mit 2 aus Archiven ausgegrabenen Texten zum Themenkreis Staatsgründung Israels und Flüchtlingsfrage. Über Palästina lautet der Titel. Was die beiden Fundstücke belegen und wie sie einzuordnen sind, dazu hat sich unser Rezensent Georg Beck Gedanken gemacht.
Hannah Arendt hätte sich gewundert. 2 unbekannt gebliebene Texte, einer im Umfang von 16, der andere von 38 Druckseiten, gehen in einem 200-Seiten-Mantel aus Vor- und Nachworten, Einleitungen, Anhängen als eigenständige Publikation auf die Reise. Mit Blick auf den vom Herausgeber gewählten Titel über Palästina hätte sie dann allerdings wohl verständig genickt. Denn als Reiz, als Dauerthema hat sie den Nahostkonflikt schon zur Entstehungszeit der Texte, also in den 1940er und 50er Jahren, erkannt.
Der ganze Nahe Osten ist in Gefahr, zu dem künftigen Pulverfass der Welt zu werden.
Seitdem sie sich, wie sie sagte, nun mal entschlossen hat, sich für jüdische Politik verantwortlich zu fühlen, bildeten die Gründung eines Staates für Juden in Palästina wie die damit verbundenen Gefahren ein Zentrum ihres Interesses, theoretisch wie praktisch. Letzteres sollte man nicht geringschätzen. Als Arendt Nazi-Deutschland verließ, wurde sie Leiterin des französischen Büros der Jugendalia, das vielen jungen Menschen zur Ausreise nach Palästina verhalf. Dann, als sie 1941 in New York ankam, begann sie kontinuierlich zur jüdischen Politik zu publizieren. In diesen Kontext ihres Jewish Writings gehören auch die beiden neu verlegten Texte. Herausgeber Thomas Meyer feiert sie als Neuheiten, ja, als Sensation, was relativiert werden muss. Hannah Arendt war an Lösungen interessiert. Ihre anonyme Mitwirkung am Bericht einer Expertenkommission zum palästinensischen Flüchtlingsproblem im Jahr 1958 ist deswegen so sensationell nicht. Was daran relevant geblieben ist, sind nicht so sehr die konkreten Vorschläge. Ein Staatenlösung, Föderation, Rückkehrrecht, Sicherheitsgarantien für Israel. Essentiell daran ist der unideologische Ansatz, das Beiseitestellen der Schuldfrage.
Das gegenwärtige Problem kann nicht gelöst werden, indem man über die relative Legitimität von Eroberungsansprüchen von vor 3000, 1000 oder 10 Jahren diskutiert.
Die große praktische Lösung sucht auch der andere Text, amerikanische Außenpolitik und Palästina. Geschrieben hat ihn Arendt für die Zeitschrift des American Jewish Committee, Contemporary Jewish Record. Von der Veröffentlichung des fertig gesetzten Beitrages hat die Redaktion im Nachgang Abstand genommen. Die Sache war ihr offensichtlich zu heiß. Wobei der Leiter der Zeitschrift dabei wohl überstimmt worden sein muss, bewunderte dieser doch die Furchtlosigkeit der Autorin, ihren Mut, führende Vertreter aus Senat und Repräsentantenhaus oder aus zionistischen Organisationen auch zu kritisieren. Eingereicht, weiß Meyer, hat Arendt ihr Manuskript am 5. Mai 1944. Das ist insofern interessant, als an diesem Tag von ihr im Aufbau einer deutschsprachigen Zeitung in New York ein Beitrag publiziert wurde, der unter genre-typischer Überschrift USA, Öl, Palästina dieselbe Thematik behandelt und in entscheidenden Passagen nahezu wortgleich ist.
Das Scheitern der Wagner-Taft-Resolution im Kongress ist eine der schwersten Enttäuschungen, welche den Zionisten und den Juden Palästinas bisher bereitet worden ist.
Heißt es im Zeitungsartikel. Der im Ganzen längere, im Fortlauf reflektiertere Fachartikel für den Jewish Record beginnt so.
Die Vertagung der Wagner-Taft-Resolution hat der Sache des jüdischen Volkes einen schweren Schlag versetzt.
Arendt bezieht sich auf eine im Februar 1944 in den Kongress eingebrachte Resolution mit dem programmatischen Titel »National Home for Jewish People in Palestine«, nationale Heimstätte für die Juden in Palästina, womit die Staatsgründung auf dem Tisch war, ausgelöst von zwei einflussreichen amerikanischen Senatoren. Arendt hat das, wie aus ihrer enttäuschten Reaktion hervorgeht, begrüßt. Als Verfechterin jüdischer Politik analysiert sie sogleich die Hintergründe, blickt auf die Interessen eines State Departments, sieht den Zusammenhang zu einer geplanten Pipeline vom Golf bis zum Mittelmeer. Der Artikel endet visionär. Das jüdische Nationalheim möge sich nicht zum Handlanger amerikanischer Ölinteressen machen, schreibt sie. Umgekehrt erwartet sie von den Vereinigten Staaten keine Protektion, aber Sympathie und Förderung. So viel zu Horizont und Grenzlinien, an die Arendt 1944 die Staatsgründungsidee bindet, was im dominant israelkritischen Milieu heutiger Arendt-Rezeption ausgeblendet wird. Etwa wenn, prominent bei Judith Butler, Arendt für den eigenen Antizionismus in Haftung genommen wird. Es ist der kritische Zionismus Hannah Arendts, der wieder zu entdecken ist. Das ist die Frucht dieser, so gesehen, provokanten Publikation.
Georg Beck besprach Hannah Arendt über Palästina, herausgegeben von Thomas Meyer, im Piper Verlag erschienen, aus dem Englischen übersetzt von Mike Hiegemann, 262 Seiten, 22 Euro. Und das war die politische Literatur für diese Woche. Kommende Woche haben wir Bücher über die Ukraine und Russland im Programm. Unsere Rezensionen finden Sie auch in der Deutschlandfunk-App. Mein Name ist Katrin Stövesand. Ich danke Ihnen fürs Lauschen und wünsche einen schönen Abend.